Es gibt im Marketplace-Business wahrscheinlich kaum ein Segment, in dem so viele Glücksritter unterwegs sind wie im Bereich Supplements und Nahrungsergänzungsmittel. Und auch wenn man immer wieder hört, der Markt ist so kompetitiv und so dicht, da ist kein Platz mehr, gibt es doch immer wieder echte Wachstumsgeschichten. Ein Beispiel, das ich in den letzten Monaten und Jahren wirklich mit Interesse verfolgt habe, ist Sunday, die ja tatsächlich komplett abseits vom Marktplatz gewachsen sind. Und dann gibt es aber Beispiele wie unseren heutigen Gast Felix Schultheiß von Vitamaze, eine Nahrungsergänzungsmittelmarke, die fast ausschließlich über Amazon gewachsen ist und immer weiter wächst und dabei extrem professionell aufgestellt ist, heute Teil ist einer größeren Gruppe, wo Investoren Buy and Build machen, weil eben auch die an diesen Markt glauben. Und deswegen gucken wir uns das ganze Thema Nahrungsergänzungsmittel nochmal genauer an, am Beispiel von Vitamaze und dem Amazon Marketplace Manager von Vitamaze, nämlich Felix Schultheiß. Der ist heute unser Gast. Los geht's!
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
Ursprünglich ist es eben so entstanden, dass die Brand wirklich als Amazon-Brand eigentlich gestartet ist. Also das heißt, der Plan war sozusagen da, es wurden dann 3, 4, 5 Produkte entwickelt und Amazon wurde praktisch, kann man so sagen, als Testballon so ein bisschen benutzt. Also um Produkte zu testen, wie werden sie angenommen am Markt, gibt es da wirklich Bedarf? Da hat sich dann relativ schnell herausgestellt, dass dann Bedarf da ist, dass es wirklich diese informierten Käufer gibt, die auf der Suche sind nach qualitativ hochwertigen Produkten zu fairen Preisen.
Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bechler.
Moin Felix.
Hallo Jan, grüße dich.
Es gibt mal wieder einen Nahrungsergänzungsmittelhersteller und Anbieter bei uns im Podcast. Da bist du und seid ihr nicht der Erste, aber das Thema ist trotzdem immer noch heiß, richtig?
Das Thema ist heißer denn je, würde ich glaube ich sagen sogar.
Okay, es gibt viele Menschen da draußen, die immer denken, Supplements, Nahrungsergänzungsmittel, da sind so viele Glücksritter unterwegs, die irgendwo sich irgendwelche Produkte einkaufen, ein schönes Label drauf machen und dann hoffen, dass sie schnell reich werden. Das ist auf jeden Fall nicht euer Geschäftsmodell. Wir wollen es heute ein bisschen besser verstehen. Wir wollen vor allem auch dich besser verstehen und besser kennenlernen. Das, was ich sagen kann, du bist für den Amazon Marketplace und sicherlich auch Kanäle darüber hinaus verantwortlich bei einer Brand, die heißt Vitamaze.
Genau, richtig. So würden es die deutschen Kunden sozusagen auch aussprechen. Inzwischen, seit wir Teil unserer internationalen oder europäischen Gruppe sind, fällt dann doch auch oft der Begriff Vitamaze. So, wenn ich es dann mal auch so ausspreche, dann sei mir verziehen.
Okay. Erzähl uns mal so ein bisschen, wo kommt Vitamaze, Vitamose?
Hatten wir alles schon.
Wo kommt die Firma her und wie ist das Ganze mal entstanden?
Vitamaze wurde ursprünglich gegründet in Heidelberg. Ist also eine deutsche Brand sozusagen, deutsche Produktion. Bei uns ging es im Prinzip los 2015, also haben dann auch dieses Jahr unser 10-Jähriges sozusagen im Mai. Im Prinzip so ein bisschen aus der Richtung, ja, wie es wahrscheinlich bei vielen Gründern ist, aus der Richtung Eigenbedarf. Es gab nichts Passendes unbedingt auf dem Markt. Ganz klassischerweise war es ja früher so, dass du auf der einen Seite so ein bisschen diese Drogeriemarktprodukte hast, die man kennt, die üblichen Verdächtigen, die dann eben Produkte anbieten, die auf der einen Seite zwar natürlich günstig sind, aber auf der anderen Seite natürlich qualitativ nicht die allercleansten, sag ich jetzt mal, Produkte sind. Genau, und auf der anderen Seite das Pendant dazu dann eben aus der Apotheke mit cleanen Produkten, die aber dann natürlich auch entsprechend teuer sind. Genau, und von daher wurde da so ein bisschen die Marktlücke vermutet, wo wir jetzt auch dann praktisch uns selber als Marke versuchen zu positionieren, eben in dem Bereich genau dazwischen. Also das heißt, super Qualität natürlich, aus Deutschland, Labor geprüft und so weiter und so fort, aber das Ganze zu einem fairen Preis.
Gegründet hast du es aber nicht.
Nee.
Du bist später als Mitarbeiter dazu.
Genau. Ich bin jetzt die Hälfte des Weges sozusagen dabei, seit 5 Jahren. Und ursprünglich ist es eben so entstanden, dass die Brand wirklich als Amazon-Brand eigentlich gestartet ist. Also das heißt, der Plan war sozusagen da. Es wurden dann 3, 4, 5 Produkte entwickelt. Und Amazon wurde praktisch, kann man so sagen, als Testballon so ein bisschen benutzt. Also um Produkte zu testen, wie werden sie angenommen am Markt? Gibt es da wirklich Bedarf? Da bietet sich natürlich der Amazon-Marktplatz perfekt an. Du musst kein großes Lager erstmal aufbauen oder total viel irgendwie in Fulfillment und so weiter investieren, sondern hast da schon einen relativ einfachen Weg, sage ich mal, deine Produkte zu vertreiben, mal zu testen. Da hat sich dann relativ schnell rausgestellt, dass dann Bedarf da ist, dass es wirklich diese informierten Käufer gibt, die auf der Suche sind nach qualitativ hochwertigen Produkten zu fairen Preisen, hochdosiert, um die entsprechenden Mängel dann eben so gut wie möglich auszugleichen. Und das Ganze dann natürlich auch noch am besten super easy irgendwie online zu bestellen, anstatt dann eben in die Drogerie zu rennen oder Apotheke oder wo auch immer, genau. Genau, so lief das dann erstmal an auf Amazon. Dann kam relativ schnell auch das Thema B2B auf, also so Geschichten wie Apotheken, Großhandel, stationäre Apotheken, Versandapotheken. Das ist alles so ein bisschen das, was ich unter B2B zusammenfassen. So sieht es jetzt eben heutzutage so aus, dass es praktisch unsere beiden ganz großen Hauptkanäle sind. Also wenn man jetzt eine Zahl dahinter setzen müsste, wäre es wahrscheinlich 60% Amazon, 40% B2B und ganz kleine andere Channel vielleicht noch. Aber
das heißt, es gibt aber keinen eigenen Webshop, den ihr selber betreibt. Ihr nutzt nicht andere Marktplätze noch obendrauf.
Wir nutzen auch andere Marktplätze. Wir haben umsatztechnisch kleinere Marktplätze noch mit drin, sowas wie eBay, Kaufland, so diese Geschichten. Und wie du sagst, D2C hatten wir mal einen Online-Shop, beziehungsweise haben ihn immer noch. Wir sind immer noch ein recht kleines Team. Wir mussten uns so ein bisschen den richtigen Fokus setzen. Der ging dann eben auf Amazon und B2B hauptsächlich. Und der Online-Shop ist dann immer weiter so ein bisschen in den Hintergrund gerutscht, sage ich jetzt mal. Und wir haben uns dann irgendwann dazu entschlossen, dass wir den Online-Shop ein bisschen umstellen, eher in Richtung von einer Markenseite, kann man sagen. Also es sieht immer noch aus wie ein Online-Shop, aber du kannst nicht direkt im Shop bestellen, sondern wirst weitergeleitet im Prinzip von unserer Markenseite auf, wie schon erwähnt, Amazon, Shop Apotheke, Doc Morris, wie sie alle heißen. Aber für 2025 wird der Shop aller Voraussicht nach zurückkehren in neuem Glanz. Sag ich
jetzt einfach mal, genau. Also 10 Jahre gibt's Vitamaze jetzt. Nach 5 Jahren ungefähr gab es einen großen Einschnitt, weil die Firma dann weiterverkauft worden ist an einen größeren internationalen Player, Vision Healthcare. Wer steckt dahinter?
Nicht 5 Jahre, eher 3 Jahre würde ich sagen. Ende 22 sind wir praktisch Teil der Vision Healthcare geworden. Hinter der Vision Healthcare steckt ja im Prinzip ein großer Player, der eben eine Buy-and-Build-Strategie verfolgt. Buy-and-Build meint in dem Fall eben, es werden Marken aufgekauft, zusammengeführt, in die Gruppe integriert. In der Hoffnung natürlich, dass sich dann beide Seiten gegenseitig befruchten sozusagen. Also auf der einen Seite die Vision Healthcare-Gruppe bündelt Know-how bei sich. Und die Marken eben profitieren von dem ganzen gesammelten Know-how der Gruppe. Es ist dann so ein bisschen so ein Geben und Nehmen, sag ich mal. Die Vision Healthcare inzwischen umsatztechnisch so zwischen 200 und 300 Millionen im Jahr anzusiedeln. Das ist eine, kann man sagen, Digital-First-Plattform für Konsumenten. Das versuchen wir sozusagen aufzubauen unter diesem großen Mantel, um die 350 Mitarbeiter in ganz vielen verschiedenen Ländern in Europa. Hauptstandorte, sage ich jetzt einfach mal, München, Harlem, Madrid, Ljubljana in Slowenien. Und dann eben aber auch zum Teil noch die Kernmarkenteams in den einzelnen kleineren Büros noch, wie es jetzt bei uns zum Beispiel der Fall ist, die Vitamaze immer noch als Kernteam im Büro Heidelberg angesiedelt. Genau, so sieht das aktuell aus.
Und du bist jetzt auch schon viele Jahre dabei, heute für das ganze Marktplatzgeschäft verantwortlich. Was ist denn dein Background? Also kommst du ursprünglich aus dem Online-Marketing? Kommst du eher aus den Ernährungswissenschaften, was man jetzt vielleicht so mit Nahrungsergänzungsmitteln assoziieren würde? Wie bist du bei Vitamaze gelandet?
Ich komme nicht unbedingt aus dem Ernährungsbereich. Ich komme eigentlich aus dem Sportmanagement-Bereich. Das habe ich studiert, Betriebswirtschaftslehre und Sportmanagement. Ursprünglich im Plan war mal, vielleicht zu einem Sportverein oder einem der großen Sportverbände zu gehen. Bin dann eigentlich hauptsächlich durch meinen Werkstudentenjob damals so ein bisschen in den E-Commerce-Bereich reingerutscht. Da war ich bei einer Firma, die Sportartikel online verkauft hat. Hab da dann sozusagen Blut geleckt und dann kurze Zeit später hatte ich dann das Glück, die spannende Startup-Stelle bei der Vitamaze zu bekommen. Ich habe damals dann ganz allgemein als Online-Marketing-Manager angefangen. Also wie man es wahrscheinlich klassischerweise kennt aus dem Startup, relativ generalistisch am Anfang. Genau, und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass ich hauptsächlich im Amazon-Bereich arbeiten werde.
Aber du hattest ja eigentlich keine Erfahrung dabei, wenn du jetzt nicht schon in dem Bereich gearbeitet hast. Und gleichzeitig ist Amazon ja in der Wertschöpfungskette offensichtlich so ein zentraler Bestandteil, wenn es nahezu der einzige Vertriebskanal zumindest im B2C-Bereich ist und anfänglich ja der einzige überhaupt, erscheint ja eine mutige Entscheidung jetzt von den Gründern, einen Rookie so dem relativ schnell die Verantwortung für diesen Kanal zu geben. Wie war das Setup, als du damals dazugekommen bist und vor allem, wie hast du dir dann ja vermutlich in relativ kurzer Zeit so das ganze Amazon-Marktplatz-Know-how draufgezogen?
Es war jetzt nicht so, dass ich als Rookie sozusagen direkt mehr oder weniger die Verantwortung übernommen habe. Wir hatten schon einige Amazon-erfahrene Leute in der Firma, Experten, von denen ich dann, wie du schon richtig gesagt hast, relativ schnell extrem viel gelernt habe, extrem viel Input bekommen habe und natürlich aber auch ganz klar viel im Selbststudium. Weißt du ja sicherlich auch, wie da so die Drittanbieter oder auch von Amazon selber, die Amazon University, dass es da extrem viele Angebote gibt, was Kurse angeht, was Tipps und Tricks angeht, Basics, aber auch natürlich fortgeschrittenen Themen. Und es war, wie gesagt, nicht so, dass ich da jetzt direkt die alleinige Verantwortung sofort übernommen habe, sondern eher langsamer Einstieg, aber dann auch eine extrem steile Lernkurve definitiv, ja.
Okay. Ihr seid, wenn ich es vorher richtig recherchiert habe, ja auch Teil der SAS, also der Strategic Account Services bei Amazon. Erzähl mal, wie ihr das so nutzt und wo das für dich eine Hilfe ist.
Genau, wir sind schon extrem lange Teil von SAS, haben da auch immer unsere super Ansprechpartner, 360-Grad-Programm. Dort unsere Marktplatzberater helfen uns natürlich immer extrem weiter mit Insights, die man vielleicht sonst nicht bekommen würde, mit Pilotprogrammen, wo jetzt vielleicht nicht jeder Händler direkt drauf Zugriff bekommt. Aber natürlich auch große Hilfe immer, was Problemlösungen angeht. Ich meine, wer selbst Händler ist, kann wahrscheinlich ein Lied davon singen, dass es dann auch oftmals zu Problemen kommt. Und da ist es einfach super, wenn man einen direkten Kontaktpunkt zu Amazon hat. Einfach um da die Probleme schnell aus dem Weg zu schaffen. Das sind so die wichtigsten Themen, glaube ich, wo wir sagen, das bringt uns einfach, hilft uns einfach extrem viel, da Teil des Programms zu sein. Auch beim Thema Deals oder beim Thema Advertising. Also da wird ja alles abgedeckt, immer ein offenes Ohr und immer. Also wir haben bisher extrem positive Erfahrungen immer gemacht und.
Okay. Erzähl doch mal ein bisschen, wie euer Amazon-Setup so insgesamt aussieht. Also ihr seid gestartet aus Deutschland in Deutschland. Wie international ist Vitamaze denn heute? Und welches sind für euch so die wichtigsten Märkte?
Ja, also mittlerweile sind wir extrem internationalisiert. Nicht zuletzt natürlich durch die Gruppe jetzt, aber auch schon davor. Wir haben ja das ganz klassische FBA-Pan-EU-Setup, würde ich sagen, wo wir praktisch in allen wichtigen EU-Marktplätzen verkaufen über Amazon. Das heißt, Deutschland natürlich immer noch unser Kernmarkt, unser stärkster Marktplatz, aber auch sehr stark in Italien, in Spanien, in Frankreich, UK natürlich. Nach dem Brexit ein paar Schwierigkeiten gab es da auf jeden Fall, aber inzwischen auch wieder wichtiger Marktplatz für uns und kommen ja inzwischen jetzt auch die neuen Marktplätze dazu, wie Niederlande, Schweden, Irland und so weiter. Von daher, da versuchen wir immer sehr früh dann auch immer schon dabei zu sein. Erhält man ja auch extrem viel Unterstützung dann von Amazon-Seite. Von daher ist das dann auch immer ein großer Vorteil für uns mit einem kleinen Team.
Wie groß ist euer Team?
Also das Vitamace-Kernteam an sich sind um die 10 Vollzeitkräfte. Es ist immer so ein bisschen schwer zu sagen. Ich habe es ja schon mal versucht anzuschneiden. Es gibt so ein bisschen die Unterscheidung zwischen Kernteam wirklich im Office in Heidelberg und eben dann den verschiedenen Hubs der Gruppe. Die kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einer Agentur, aber halt eine interne Agentur. Das heißt, wenn wir jetzt Themen haben, wie wir haben Grafikdesign-Themen, dann haben wir die Möglichkeit, beim Grafikteam in den Niederlanden anzufragen, Tickets aufzumachen. Wir bräuchten die und die Inhalte, den und den Content. Das ist natürlich ein viel engerer Austausch als jetzt mit einer Agentur, aber vom Prinzip her kann man sich so ein bisschen so, denke ich, ganz gut vorstellen. Genau, und so von.
Wie groß ist euer Sortiment? Wie viel SKUs oder Asins?
Asins haben wir so circa zwischen 70 und 80 Stück, je nachdem, ob man Varianten jetzt mitzählt oder nicht. Ist, denke ich, ein ganz gutes Portfolio. Wir decken so viel wie möglich ab im Bereich Vitamine, Mineralstoffe, aber auch viele Pflanzenstoffe. Aber haben da natürlich auch noch viele Lücken, definitiv viele Möglichkeiten, das Portfolio noch zu erweitern. Und das ist auch eine unserer ganz großen Aufgaben für letztes Jahr auch schon, aber auch 2025 natürlich. Versuchen wir das immer weiter voranzutreiben. Genau.
Jetzt nehme ich wahr, dass eine der großen Aufgaben ja auch ist, im Nahrungsergänzungsmittelbereich wirklich langfristig profitable Kunden zu gewinnen. Mein Gefühl ist immer, da sind so viele Glücksritter unterwegs, die alle irgendwie zumindest behaupten, dass sie die gleichen Produkte irgendwie haben, die sich vor allem dann über Marke unterscheiden, wo es total schwierig ist, als Konsument auch wirklich ein Gefühl für Qualität zu bekommen. Das wäre so die eine Frage, wie gelingt euch das dann auch, euren Qualitätsvorsprung, den ihr ja anstrebt, auch wirklich glaubhaft zu kommunizieren? Und die zweite Frage ist, wenn man jetzt über Verbrauchsprodukte spricht, wie eure, also wenn man sich entscheidet, irgendwas zu supplementieren, dann tut man das ja in der Regel über einen längeren Zeitraum. Wie gelingt dann auch Kundenbindung, gerade wenn man keinen eigenen Webshop hat?
Sagst du schon genau richtig. Das ist auch einer der Gründe, warum wir den Shop irgendwann wieder zurückholen wollen, in diesem Jahr höchstwahrscheinlich schon. Ganz wichtiges Tool für die Kundenbindung, absolut. Ja, ich denke, was uns natürlich sehr stark geholfen hat, ist eben, dass wir so früh schon da waren und auch so früh schon erkannt haben, dass die Kunden eine gute Qualität haben möchten, made in Germany. Die möchten Analysezertifikate haben. Da ist es natürlich unsere ganz große Aufgabe, das so gut wie möglich zu kommunizieren, den Kunden das so klar wie möglich klarzumachen. Wie du schon gesagt hast, richtig, mittlerweile ist es so, dass der Markt extrem kompetitiv und auch sehr professionalisiert ist. Früher war das noch nicht so, dass es so viele qualitativ hochwertige Anbieter gab, die jetzt das ähnlich machen wie wir, sage ich mal, so deutsche Produktion, faire Preise, Analysezertifikate von Chargen und so weiter und so fort. Da wird es natürlich auch für uns immer schwieriger, uns da abzusetzen von der Konkurrenz. Deswegen ist es für uns extrem wichtig, dass wir in erster Linie immer gute Produkte einfach anbieten. Das ist das A und O für uns. Produkte, die Sinn machen, Produkte, die gut sind für den Kunden, wo der Kunde bekommt, nach was er sucht, zu einem guten fairen Preis. Apothekenqualität, das ist einer unserer großen USPs, denke ich. Und ja, für uns war von Anfang an eigentlich das wichtigste Thema, dass die Produktqualität stimmt, der Kunde zufrieden ist, auch so ein bisschen wie das Mantra auch von Amazon, vielleicht so ein bisschen Kunde zuallererst. Und von daher war es bei uns auch immer so, dass wir beim Thema Marketing, Marketingaktivitäten, Branding und so weiter uns oft zurückgehalten haben, weil es ansonsten einfach sehr, sehr schwierig ist, einen fairen Preis dann auch anzubieten, sodass es finanziell für uns als Unternehmen auch noch Sinn ergibt, sozusagen zu verkaufen.
Aber lass uns das noch mal ein bisschen genauer verstehen. Wenn eure Positionierung vor allem über Qualität ist und ihr die auch kommunizieren müsst, da würde ich immer davon ausgehen, ist Marke ein wichtiger Bestandteil. Ihr sagt, ihr habt hohe Qualität. Ihr seid auch darauf angewiesen, Stammkunden zu generieren, die auch wieder kaufen. Ihr habt, da es fast nur auf dem Marktplatz stattfindet, sehr begrenzte Möglichkeiten, CRM zu machen. Und ihr seid zurückhaltend, was Advertising angeht. Wie kann das funktionieren? Also man muss doch, das klingt so ein bisschen nach dem Prinzip, wir machen schon ein gutes Produkt und dann hoffen wir, dass die Leute auch wiederkommen. Aber aus unternehmerischer Sicht muss man ja sagen, wir müssen alle Hebel bedienen, die uns irgendwie helfen, die Marke immer wieder ins Bewusstsein zu bringen, Wiederkäufe zu triggern. Man will doch eigentlich Kundendaten haben und wirklich Post-Purchase-Kommunikation machen und Wiederkäufe triggern.
Absolut, absolut. Da habe ich mich vielleicht etwas missverständlich ausgerückt. Ich meinte Marketing-Aktivitäten im Sinne von wunderschönes Branding, tolle Videos, solche Geschichten. Der Advertising-Bereich ist bei uns extrem groß, extrem professionalisiert. Also das ist eine absolut wichtige Säule für uns. Wir haben für jeden unserer Marktplätze eigene Account-Manager, die sich extrem mit dem Thema Performance auseinandersetzen. Wir haben dann zusätzlich noch Advertising-Experten, auf die jeder Zugriff hat, die tagtäglich die Kampagnen analysieren, verbessern, optimieren. Also Marketing-Aktivitäten meinte ich im Sinne von den Branding-Aktivitäten, weil wir es ja davon hatten, wie schafft man es, sich abzuheben von der Masse. Da waren wir in der Vergangenheit recht zurückhaltend. Das ist eins unserer zwei großen Ziele für 2025, wie ich es schon einmal erwähnt habe, einmal Portfolioerweiterung und eben der zweite Part, unser Branding, unsere Kommunikation in der Gesamtheit zu verbessern. Aber es ist natürlich schon so, dass wir extrem performancegetriebenes Unternehmen sind. Wir machen super viel im Advertising-Bereich. Wir haben da sehr viel, sehr hohe Ausgaben, definitiv. Das ist schon so. Anders geht es langfristig auch nicht, meiner Erfahrung nach. Von daher, das muss ich jetzt nochmal so unterstreichen. Also,
ja, okay. Genau. Und welche Rolle spielen jetzt so die klassischen Amazon-Abo-Modelle, Abo-Funktionen, die es gibt?
Genau, ein sehr, sehr wichtiges Tool, das wir schon lange nutzen von Amazon, das Subscribe- und Save-Modell, wo praktisch der Kunde einen gewissen Rabatt eben erhält für ein Abo-Modell im Prinzip. Also, wie du es auch schon richtig gesagt hast vorhin, was ja auch Sinn macht bei gewissen Produkten. Ich kenne es von mir zum Beispiel auch als vegan lebender Mensch. B12 ist da immer ein Thema und das braucht man einfach regelmäßig. Deswegen ist es praktisch eine Win-Win-Situation eigentlich für beide Parteien. Einmal für den Kunden, aber auch einmal für uns als Unternehmen. Wenn wir da praktisch ein Abo-Modell so einfach auch, wie es bei Amazon möglich ist, anbieten können. Der Kunde profitiert von günstigeren Preisen, hat es natürlich auch einfach, bekommt alles immer rechtzeitig zugeschickt. Und für uns haben wir den Vorteil, dass wir planbaren Umsatz haben. Wir haben eine treue Kundschaft. Genau, von daher sehr, 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 sehr wichtiges Tool, das wir schon sehr lange nutzen. Genau.
Du hast vorhin, als du über die Strategic Account Services gesprochen hast, hast du auch erzählt, so im Nebensatz, dass die total hilfreich sind, zum Beispiel bei den großen Deal Days. Welche Rolle spielt das für euch? Sind das so die Haupttage zur Neukundengewinnung? Wie nutzt ihr das? Wie aggressiv nutzt ihr das?
Ja, genau. Absolut wichtig, da immer die Unterstützung zu haben. Weil beim Deals-Thema ist nicht immer ganz so einfach. Gerade wenn der Run auf die Plätze losgeht, gerade bei den großen Deal-Events. Bei uns war es eigentlich immer so, dass wir gar nicht so sehr viele Deals gemacht haben, gar nicht so viel teilgenommen haben, als ich gestartet bin. Also vor fast schon 5 Jahren sozusagen. Das hat sich aber mit der Zeit jetzt doch stark gewandelt, würde ich sagen. Also wir waren am Anfang immer recht defensiv, haben da uns da aber immer mehr ausprobiert und dann gesehen, was es für einen riesengroßen Unterschied macht. Gerade wenn es an den Prime Day geht, in die Black Week, das sind so große Sprünge, die dann da passieren, was den Traffic angeht, was die Bestellungen angeht, dass wir gesehen haben, dass es total Sinn macht. Einmal wegen den wegen den guten Verkaufstagen an sich, aber natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, zur Neukundengewinnung einfach den Pool an Kunden zu vergrößern, sind es einfach extrem wichtige Tage auch für uns inzwischen, genau.
Lass uns nochmal einen Blick so ein bisschen in den Maschinenraum bei euch werfen. Als große Organisation, die, glaube ich, sehr professionell aufgesetzt ist, habt ihr wahrscheinlich, würde ich vermuten, schon alle Prozesse sehr, sehr stark optimiert. Wahrscheinlich kann man sich bei euch einiges abgucken. Und ich bin mir sicher, viele Hörer und Hörerinnen sind gespannt, mal zu verstehen, wie so euer Tech-Stack oder Tool-Stack ist. Womit findet bei euch Wettbewerbsbeobachtung statt, Sichtbarkeitsthemen? Wie managt ihr Kampagnen über ein ja jetzt nicht mehr ganz kleines Sortiment an SKUs oder ASINs? Gib mal ein paar Einblicke, womit du so täglich arbeitest, wenn du den Laptop aufklappst, und wo loggst du dich da ein?
Genau, also erster Blick jetzt geht natürlich immer ins Seller Central direkt, ganz klar. Nee, genau, Thema Tools. Grundsätzlich würde ich sagen, bei Vitamaze oder auch bei der BFC-Gruppe gibt es da jetzt nicht die großen geheimen Tools, die man sich abschauen kann. Es sind die gängigen Tools, absolut.
PowerPoint und Excel. Und
hat Excel, genau. der Taschenrechner wird da rausgeholt. Nee, genau, die ganz klassischen Tools. Ich würde es ganz grundsätzlich in drei große Themen vielleicht aufsplitten. Wie du es schon gesagt hast, das Monitoring ist ganz wichtig, also Competition monitoren, aber auch Listings, ist da alles in Ordnung, Buybox-Themen und so weiter. Monitoring, aber auch was Rankings natürlich angeht. Wir sind einfach sehr, sehr performance-getrieben, deswegen wird da bis ins kleinste Detail jedes Keyword zu jedem Produkt tagtäglich genau angeschaut. Da ist natürlich das wichtigste Tool. Ich meine, das kennen wahrscheinlich auch 99% der Hörer ist eben Helium 10, Helium 10, wie auch immer man es aussprechen möchte. Ja, absolut wichtig, alles Mögliche zu tracken einfach. Der zweite große Bereich, wo wir unsere Tools für benutzen, ist dann der Financial-Bereich, sage ich jetzt mal. Also was das Thema Finanzen angeht, P&L, also Gewinn- und Verlustrechnungen pro Produkt am besten. Wie sehen die Margen aus? Stimmt alles mit den Abrechnungen, mit den Gebühren, die wir haben und so weiter und so fort? Sind einfach extrem wichtige Kennzahlen, die wir benötigen, um die Performance eben zu steuern. Da haben wir auch schon viele Tools ausprobiert. Sellerboard zum Beispiel sagt, denke ich mal, auch Großteil der, Großteil der Zuhörer auch was. Das ist ein absolut großer, wichtiger Part. Und der dritte große Part ist natürlich, ich habe es ja schon mal angeschnitten, der Advertising-Bereich. Also bei uns ist es mittlerweile so, du hast ein sehr relativ großes Portfolio, du hast es dann auch immer dann direkt mal 5, 6 pro Marktplatz sozusagen. Und dann hast du eben nochmal eine Multiplizierung in dem Sinne, dass du dann ja auch pro Produkt mehrere Kampagnen auf mehreren Marktplätzen hast. Das heißt, was so Kampagnenanzahl angeht, die gemanagt werden muss, sind es einfach extrem viele inzwischen. Und auf unserem Level ist das gar nicht mehr möglich eigentlich, ohne Tools, ohne gewisse Automatisierungen da zu arbeiten. Da haben wir auch schon diverse Tools ausprobiert, auch die bekannten Quartile, sagt bestimmt vielen Leuten was, aus den USA, ein Tool, wo dann viel über KI gesteuert wird. Also gewisse Budgets legt man fest, gewisse Regeln setzt man fest und dann läuft ein Großteil oder die Baseline, sage ich jetzt mal, verläuft dann automatisch und unsere Advertising Manager fokussieren sich dann eben auf einzelne Produkte oder einzelne Kategorien, die angetrieben werden sollen oder Produktlaunches jetzt zum Beispiel ist ja auch immer ein wichtiges Thema, wo man sich dann noch mal intensiver damit beschäftigen muss. Wie bekomme ich das Produkt gut gelauncht? Wie bekomme ich es gut gerankt und so weiter? Genau, das sind dann die Fokusthemen, wo sich dann die Advertising Manager viel mit beschäftigen und genau, die Tools dann eben für den laufenden Betrieb, dann ist jetzt mal das Daily Business.
Lass uns zum Abschluss noch mal einen kleinen Blick auf euer zweites Standbein werfen, das jetzt ja auch schon signifikant ist mit, glaube ich, so 40% Umsatzanteil ungefähr. Und das ist das B2B-Geschäft. Da hast du schon vorhin gesagt, Apothekengroßhandel ist so eine Klientel an Abnehmern. An wen verkauft ihr noch im B2B-Bereich und wie verkauft ihr im B2B?
Ja, genau. Ich hab's ja schon mal angeschnitten. Hauptsächliche Kunden bei uns sind die großen Versandapotheken. Also das heißt Doc Morris, Shop-Apotheke, aber auch kleinere Apotheken-Shops. Genau, und eben, wie schon gesagt, der Apothekengroßhandel, der dann eben wiederum die stationären Apotheken zum Beispiel versorgt. Also im Prinzip kannst du zu jeder beliebigen stationären Apotheke hingehen und nach unseren Produkten fragen. Und falls es nicht schon vor Ort ist, innerhalb von 4 Stunden, kannst du es theoretisch in der Apotheke dann noch abholen. Genau, das sind so unsere wichtigsten Abnehmer im B2B-Bereich.
Und wie bestellen die bei euch? Gibt es da auch einen Online-Bestellkanal? Ist das Katalog, Fax, Telefon? Also
ja, du lachst, aber es ist gar nicht so weit weg. Also ja, die Apothekenbranche ist einfach noch so ein bisschen vom alten Schlag, sag ich jetzt mal. Von daher ist es gar nicht so weit weg, dass Bestellungen per Telefon reinkommen, dass Bestellungen zum Großteil per Fax zum Beispiel reinkommen, ist jetzt nicht ungewöhnlich. Wir haben da natürlich dann entsprechende Tools, um alles zu digitalisieren. Wir sind ein sehr digital getriebenes Unternehmen. Möchten das eigentlich nicht so gerne haben, den Papierkram, sage ich jetzt einfach mal. Ja, von daher ist es schon so, dass viel per Fax reinkommt, E-Mail natürlich, ganz klar. Aber es auch jetzt schon einige Kunden gibt, die dann per Direktverbindung bestellen können. Also ich weiß nicht, ob das Thema EDI dir oder den Zuhörern vielleicht was sagt. Wo dann die Bestelldaten mehr oder weniger über die Schnittstelle einfach direkt ausgetauscht werden. Das heißt, da gibt es dann noch den To-Do des Überprüfens am Ende, aber im Prinzip gibt es dann gar nicht mehr so, dass man eine Bestellung irgendwo eingeben muss oder so händisch. Von daher, das wird jetzt hoffentlich die Zukunft bei den allermeisten unserer B2B-Kunden. Aber ja, tatsächlich ist es schon noch so, dass auch viel Fax-Anrufe, E-Mail ist dann schon der nächste Step, wo auch noch nicht viele gemacht haben, aber genau, mit der Zeit.
Wie guckst du so auf das Thema Amazon Business?
Amazon Business, muss ich jetzt sagen, bei uns haben wir noch nicht so den Fokus drauf gehabt. Das wächst bei uns mit einem kleinen Prozentsatz jedes Jahr, definitiv. Hat bei uns jetzt aber noch nicht so den ganz großen, die ganz große Bewandtnis. Einfach weil wir im direkten B2B-Vertrieb unseren Fokus drauf haben, da erfolgreich sind. Aber ja, sicherlich auch ist es immer ein spannendes Thema, was wir immer im Auge behalten und in der Zukunft auch noch intensivieren werden mit Sicherheit.
Wo sind für euch, wenn wir jetzt nochmal kurz den Blick nach vorne werfen, wo glaubst du, sind für euch Wachstumschancen? Ist das Sortimentserweiterung? Sind das dann doch nochmal andere Marktplätze? Ist das doch nochmal eine Internationalisierung in weitere Märkte? Also wo geht's weiter? Mit einem Investor, der Buy and Build macht, wird es da sicherlich genug Wachstumsfantasien und Druck geben?
Absolut. Wir haben immer sehr ambitionierte Ziele, ganz klar. Ja, wo sehen wir das meiste Wachstumspotenzial? Ganz grundlegend natürlich das Thema Portfolioerweiterung. Wir haben schon ein ganz gutes Portfolio, definitiv. Aber wir sind ein innovationsgetriebenes Unternehmen. Wir wollen die besten Produkte, die größten Innovationen bringen. Das ist ganz klar ein Fokus von uns, wo wir Wachstum sehen, definitiv. Expansion, auch ein wichtiges Thema, gerade im B2B-Bereich für uns. Auf Amazon, wie schon gesagt, sind wir schon sehr professionalisiert, sehr internationalisiert. Da kommt es dann natürlich auch so ein bisschen drauf an, welche Marktplätze vielleicht bei Amazon noch hinzukommen. Jetzt vor kurzem kam ja der irische Marktplatz dazu. Von daher, sobald neue Marktplätze bei Amazon erschlossen werden, sind wir da natürlich dabei, ganz klar. Genau, also von daher Geo-Expansion würde ich eher im B2B-Bereich bei uns sehen, aber da sind wir dann natürlich auf Amazon-Seite natürlich so ein bisschen abhängig, wie es bei Amazon weitergeht, oder die das Wachstum hingeht. Ich denke, auf den aktuellen Marktplätzen bei uns sind wir schon, was die Performance von uns angeht, recht gut optimiert. Ich würde natürlich nie sagen, dass wir am Limit sind sozusagen. Es gibt immer Optimierungsverbesserungspotenzial, definitiv. Nur sind wir da schon sehr, sehr stark aufgestellt, definitiv. Und deswegen würde ich das mal so stehen lassen.
Ja, man glaubt immer, der Markt Nahrungsergänzungsmittel sei irgendwie so dicht und so besetzt und total an der Sättigungsgrenze. Und dann entstehen Unicorn-Companies wie Sunday. Dann gibt es Buy-and-Build-Strategien wie eure mit starken Wachstumsambitionen. Also da scheint immer noch was zu gehen. Du warst nicht der erste Gast aus dem Segment bei uns. Ich vermute und hoffe fast auch nicht der letzte. Wir werden uns das weiter angucken. Vielen Dank, Felix, dass du heute uns da Insights gegeben hast in das Geschäft von Vitamaze.
Danke dir, Jan, dass ich Teil sein durfte. Und ich bin schon gespannt auf die nächsten Folgen.
Ja, die gibt es natürlich. Wer die auch nicht verpassen will, immer alle Infos gibt es unter amazon.de/podcast. Und um wirklich nichts zu verpassen, geht ihr in eure Lieblings-Podcast-App und abonniert uns. Dann seid ihr auf Nummer sicher. In dem Sinne, danke dir und bis bald.
Danke, Jan. Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war UnternehmerInnen der Zukunft, der Amazon-Podcast zum Marketplace. Weitere Informationen zum Podcast und unseren Gästen findet ihr auf www.amazon.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.